heute bei «Apropos» Umwälzungen in der Weltwirtschaft. Die drei grössten Wirtschaftsmächte der Welt sind die USA, China und die EU. Alle drei kämpfen mit grundsätzlichen Problemen. Und die Probleme sind seit dem Amtsantritt von Donald Trump noch viel sichtbarer geworden. Die USA erleben einen heftigen Strukturwandel. China exportiert extrem viel, konsumiert aber wenig. Und in der EU ist man nicht sehr innovations- und investitionsfreudig. Wie hängen die Probleme miteinander zusammen? Was für Umwälzungen kommen gerade auf die Weltwirtschaft zu? Und was heisst das alles für uns ganz konkret? Heute reden wir bei «Apropos» über die grossen Fragen. Wir machen das mit Simon Schmid, er ist Redakteur im Ressort Wirtschaft vom Tagi. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger der Berner und der Baden-Zeitung. Hallo Simon.
Hallo Philipp.
Heutiges Ziel für diesen Podcast: Weltwirtschaft für Anfänger. Sag uns zuerst, was sind die aktuell grössten Wirtschaftsmächte auf der Welt?
Also die grösste Wirtschaftsmacht ist die USA. Die stemmt ungefähr ein Viertel von der globalen Wirtschaftsleistung, also 25%. Hintendran folgen China mit 17% und die EU mit 15%. Jetzt gibt es allerdings ein bisschen verschiedene Arten, wie man das anschauen kann. Die Rechnung, die ich jetzt gerade gesagt habe, das ist, wenn man die Währungen so zum Handelskurs umrechnet. Jetzt kann man das aber auch anders anschauen. Man kann das sogenannte BIP, kann man Kaufkraft bereinigen. Also man schaut sozusagen, wie viel kann China und Europa im eigenen Land von dem kaufen. Und weil sozusagen die Preise zum Beispiel in China tiefer sind als in den USA, sieht es dann ein bisschen anders aus. Wenn man es so anschaut, dann ist China heute sogar die grösste Wirtschaft mit ungefähr einem Fünftelanteil. Und USA und Europa stehen dann ungefähr bei 15%.
Wer kommt in dieser Rechnung nachher?
Nachher kommen die Länder wie Japan, Großbritannien, Indien, Brasilien. Die haben alle so zwischen 4 und 2% Anteil am globalen BIP und die Schweiz ist so knapp unterhalb von 1%.
Wenn wir von der Weltwirtschaft reden, von was für einer Summe sprechen wir da? Was ist das VIP im Vergleich zum BIP? Gibt es überhaupt das VIP?
Also das Very Important Bruttoinlandprodukt. Ja, nein, also das globale BIP, ja, das ist einfach die Summe von allen Länder-BIPs und das ist bei 106 Billionen Dollar. Also das ist einfach die Summe, der Marktwert von allen Gütern und allen Dienstleistungen, die auf der ganzen Welt hergestellt werden und erbracht werden.
Und das pro Jahr?
Genau.
Du hast dich in einer Serie mit den drei grössten Wirtschaftsmächten, die wir jetzt gelernt haben, sie Amerika, die EU und China, beschäftigt. Und du hast dich gefragt, inwiefern Donald Trump das Weltwirtschaftssystem von Grund auf verändern wird. Das ist die Leitfrage von diesem Apropos. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir aber zuerst wissen, wie es den drei grössten Wirtschaftsmächten überhaupt geht. Einverstanden soweit?
Absolut.
Sehr gut. Dann würde ich gerne mit den USA anfangen. Was ist die grösste Stärke der US-Wirtschaft heute?
Also die US-Wirtschaft, die ist einfach unglaublich innovativ. Die ist dominant im Technologiebereich. Die ist auch dominant im Finanzwesen. Firmen wie Google oder Apple oder auch OpenAI, die treiben wirklich den Fortschritt voran. Der US-Aktienmarkt, der ist auch extrem gross. Also der macht 50%, also die Hälfte von der weltweiten Kapitalisierung aus von Firmen. Viel grösser als der Aktienmarkt von EU und China, die sind ungefähr 12% je. Und auch die bestimmten Tech-Firmen, also da gibt es die Gruppe von der sogenannten Magnificent Seven, da gehört Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla dazu. Wenn man nur die allein nimmt, dann haben die einen gleich grossen Börsenwert wie alle Firmen von der ganzen EU zusammen und auch wie alle Firmen in China zusammen. Also das ist wirklich unglaublich.
Das sind die Stärken der US-Wirtschaft. Was sind ihre Schwächen?
Die Schwäche der USA ist vor allem im sozialen Bereich. Es gibt eine grosse Einkommens- und Vermögensungleichheit in den USA. Seit 1970 hat sich das wirklich stark verändert. Damals haben sie so die, also quasi die untersten 50% der Einkommensverteilung haben ungefähr doppelt hohen Anteil am Gesamteinkommen gehabt wie die einkommensstärksten 1%, also die absoluten Topverdiener. Heute ist das fast umgekehrt. Ja, die Löhne sind auch stark auseinandergegangen in den USA, je nach Bildungsniveau. Die Gutausbildeten haben profitiert, die weniger Gutausbildeten nicht. Dann makroökonomisch ein grosses Problem ist das Staatsdefizit. Das ist wirklich in den letzten Jahren recht aufgegangen. Also die USA haben jetzt steigende Schulden. Sie haben auch ein Defizit im Handel, also sie importieren sehr viel im Vergleich zu dem, was sie exportieren im Güterbereich. Das ist ja etwas, was mit dem Trump jetzt auch sehr prominent geworden ist. Und wenn man es so auf der Branchenebene anschaut, dann sieht man, dass diese starken Tech-Firmen so ein bisschen Schwäche gegenübersteht in der Industrie. Da ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel Substanz verloren gegangen. Viele Firmen sind abgewandert, viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen.
Aber Deindustrialisierung ist doch ein globales Phänomen, oder nicht?
Das ist so, aber in den USA ist das besonders ausgeprägt. Also die Industrie macht dort nur noch 8% der Jobs aus, 10% der Wertschöpfung. In der EU ist der Anteil ungefähr 1,5-mal höher. In der Schweiz ist er sogar doppelt so hoch und in China ist er noch viel höher.
Was hat das ganz konkret für Folgen für die Amerikanerinnen und Amerikaner?
Also die sogenannte Tertiarisierung, oder? Das ist der Fachbegriff dafür, wenn die Industrie einfach mit der Zeit weniger wichtig wird und Dienstleistungen immer wichtiger werden in der Wirtschaft. Das gibt es überall, das ist nicht per se schlimm, aber es ist halt in den USA sehr schnell und sehr heftig passiert. Also eben, im Prinzip ist es ja gut, wenn nicht mehr so viele Leute in den USA am Fließband stehen und so iPhones zusammenschrauben, sondern sie können jetzt bequem im Büro sitzen zum Teil und von dort aus ihre Jobs machen. Aber eben die Geschwindigkeit von dem Prozess, dass der eigentlich schlecht abgefedert war, das ist ein Problem. Das ist das Problem, dass je nachdem sehr regional konzentriert war, die Industrie. Also zum Beispiel die Autoindustrie in Detroit, oder? Das ist der Rostgürtel. Über das redet man schon seit langem. Dort ist einfach mit dem Abstieg von diesen Firmen ist das soziale Gefüge wirklich geschwächt worden. Also, das hat alle möglichen Folgeprobleme von Fettleibigkeit über Obdachlosigkeit bis zu Drogentote. Ja, die Industriefirmen, die haben eigentlich traditionell relativ gute Jobs geboten, auch für Leute ohne höheren Bildungsabschluss. Und für diese Leute ist es jetzt eben viel schwieriger geworden. Und so ein bisschen der Problemkomplex, das Malaise, oder, das hat auch wesentlich zum Aufstieg von Trump beigetragen.
So viel fürs Erste zu den USA. Wir wechseln zu China. Was ist die grösste Stärke von der chinesischen Wirtschaft heute? Also wir machen es jetzt genau gleich wie Amerika.
Ja, China ist eben in vielerlei Hinsicht wirklich das pure Gegenteil von den USA, also das Spiegelbild. Die grosse chinesische Stärke ist die Industrieproduktion. China ist die stärkste Industriemacht, nicht nur heute von der Welt, sondern von der gesamten Wirtschaftsgeschichte. Ein Drittel von allen Industriegütern wird heute hergestellt in China. Und China macht eben nicht nur das, was sie so in der Jahrtausendwende gemacht haben, oder so Sachen wie Radios produzieren oder Ventilatoren, Plastikbehälter, Schrauben und was weiß ich nicht alles was. Sondern sie machen auch Solarpanels, sie machen Düsenjets, sie machen Industrieroboter, sie machen Hochgeschwindigkeitszüge. Also China hat sich aufgeschwungen zum Technologieführer. China hat einen riesigen Pool von top ausgebildeten Ingenieuren und ist einfach eine Industriemacht.
China ist eine Industriemacht, aber das ist nicht alles. Was ist denn die grösste Schwäche von der chinesischen Wirtschaft heute?
Auch da zeigt sich ein bisschen spiegelbildlich zu den USA. Also was in China nicht so ausgeprägt ist, ist der Konsum. Also eigentlich das, was die Haushalte ja ausgeben, oder? Für ihren Alltag, fürs, ja, vom Essen bis zu irgendwelchen Freizeitutensilien und so weiter und so weiter. Die Konsumausgaben, die machen in China nur 40% vom BIP aus. Und das ist wirklich sehr tief. Also in der EU ist das über 50%. In den USA sind es sogar fast 70%, also was dann wieder extrem hoch ist eigentlich. Ja, man kann ein bisschen überspitzt sagen, dass die Chinesen, die schuften sich so ein bisschen zu Tod, aber haben nicht so viel davon. Das Bild, wo man ein bisschen im Kopf hat, ist das von diesen Foxconn-Arbeitern. Also Foxconn ist der Zulieferer von Apple. Da sind so Stories dann in den 10er Jahren, hat man die erstmal so richtig können lesen, wo das ins weltweite Bewusstsein gekommen ist, oder wie die so, ich will jetzt nicht sagen sklavenähnlich, oder? Weil sie werden ja schon auch für ihre Verhältnisse relativ, ja, anständig gezahlt und so, aber sie leben halt auf diesen Firmencampuses, haben sehr lange Schichten und machen außerhalb von Arbeiten nicht wahnsinnig viel. Es hat dann auch so die Selbstmord gegeben, oder, wo sich Leute da aus dem Fenster gestürzt haben und so. Also das ist so ein bisschen das Bild, das man da im Kopf hat. Ja, China hat auch relativ wenig Kinder, wenig Nachwuchs. Es hat einen erstaunlich schwachen Sozialstaat, was ja eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv ist, weil man würde meinen, ja, kommunistische Partei und so, Sozialismus an erster Stelle, aber es ist eben nicht so. Das Gesundheitssystem ist nicht so gut ausgebildet, die Renten sind nicht so hoch. Und genau das ist eben auch der Grund, wieso dass die Leute nicht viel konsumieren, oder? Sie legen das Geld auf die Seite, sie sparen es. Und dann, wenn man die Geschichte anschaut von China über die letzten Jahre, dann sieht man, dass das Land so ein bisschen ökonomisch vom einen Extrem ins andere geschlittert ist. Also es hat eine Wahnsinnsentwicklung am Immobilienmarkt gegeben, unglaublich viel angeklotzt wurde, Reihen von Hochhäusern, die alle genau gleich aussehen. Dann ist es jetzt... Vor 2 Jahren ist es ja, zu einem Immobiliencrash eigentlich gekommen. Das hat viel Wert vernichtet. China hat auch industrielle Überkapazitäten aufgebaut, also viel mehr Fabriken gebaut, wie notwendig wären, oder? Zum Nachfrage im eigenen Land abdecken, aber auch international. China hat steigende Schulden, ähnlich wie die USA. Die sind zum Teil auch so ein bisschen versteckt in diesen staatlichen Banken, in denen ihre Bücher und die Lokalregierungen, die sind dort auch involviert. Statistisch gar nicht so einfach, um das dann so ganz genau zu zeigen. Ja, und China ist einfach sehr abhängig vom Export. Oder? Mm. Der Exportüberschuss von China, der ist bei 5%. Das ist auch ein historischer Rekord.
Macht denn der chinesische Staat etwas gegen die Konsumschwäche im eigenen Land?
Bis jetzt nicht so viel. Die Subventionen vom Staat, die fließen eben großteils in die Industrie. Wenn es in China eine Krise gibt, dann wird Geld in die Industrie gepumpt. Nicht so wie zum Beispiel in den USA, wo während der Pandemie einfach Schecks ausgestellt worden sind an die Haushalte, oder? Wo die dann einen Stutz ausgeben können. In China werden dann die Unternehmen gefördert natürlich. Ja, jetzt, das ist der Regierung schon ein bisschen bewusst geworden, dass das ein Problem ist. Sie haben so gewisse Programme lanciert. Man kann jetzt zum Beispiel den alten Fernseher eintauschen gegen einen neuen und so Sachen oder ein Fahrzeug. Man hat zusätzliche Ferientage geschafft und so ein bisschen Freizeitangebote, irgendwie so Themenparks bauen lassen und so. Man ist auch so ein bisschen dran, um die Rechte von diesen vielen Wanderarbeitern in China stärken. Also das sind die Personen, die eigentlich aus dem ländlichen Raum stammen und in der Stadt gehen arbeiten. Die haben bis jetzt fast keine Arbeitslosenversicherung und so Sachen gehabt. Das wird jetzt ein bisschen verbessert. Aber insgesamt wird eben China durch das noch nicht so zu einer Konsumnation, oder? Also in der DNA der Regierung und auch vom Xi Jinping, vom Staatschef, ist schon, dass China eigentlich primär ein starkes Land werden soll, ein starker Staat soll haben, ein mächtiges Land, eine mächtige Wirtschaft. Aber nicht unbedingt so, dass das Bürger wahnsinnig sollen, wohlhabend sein. Das war nie das primäre Ziel gewesen.
Wird denn China zu so einem gigantischen Exporteur werden?
Das liegt am chinesischen Modell, wo ziemlich einzigartig ist. Es ist eine Art wie eine Synthese aus Plan- und Marktwirtschaft. Also auf der einen Seite hat man eine Regierung, die 4-Jahres-Pläne, 10-Jahres-Pläne aufstellt, Milestones, welche Entwicklungen, welche Industrien sollen gefördert werden. Das sind wirklich Top-Down-Ziele, die da vorgegeben werden und ja, wo der Parteiapparat dann auch orchestriert im ganzen Land, dass es so passiert. Und eben auf der anderen Seite, also als Kontrast zu dieser Planwirtschaft, ist dann eben die lokale Umsetzung von diesen Zielen, wo Firmen also zum Teil in einem beinharten Wettbewerb miteinander stehen. Es sind oft so Provinzen, die gegeneinander eigentlich so ein bisschen konkurrieren. Das ist verbunden mit materiellen Anreizen für die. Also man kann sehr reich werden auch in China als Unternehmer. Aber auch mit politischen Anreizen. Also wenn du Gouverneur bist von einer Provinz, die irgendein Ziel gut erfüllt, hast du mehr Chancen, um in der Partei aufzusteigen. Ja, das System ist wirklich einzigartig und einzigartig effizient auch gewesen jetzt.
Aus dem Rest der Welt gehört man immer, dass China nicht mit sauberen Karten spielt in Wirtschaftsfragen. Stimmt das?
Es stimmt zu halben. Also China hat natürlich schon seinen Markt langsam geöffnet, immer ein bisschen abgeschottet, immer ein bisschen Restriktionen behalten. Wenn man dort hat tätig sein als Unternehmen, hat man müssen Joint Ventures eingehen. Man hat immer stark geschaut, dass Technologietransfer stattfindet und so. Firmen kommen auch günstige Kredite über, oft von der Staatsbanken. Sie kommen günstiges Land über. Also es ist schon so eine Bevorteilung eigentlich, die es in den westlichen Ländern nicht so gibt. Vieles von dem ist eigentlich also konform, oder, mit den Regeln vom Welthandel, mit der WTO. man kann es nicht strikt ahnden und bestrafen, aber trotzdem, es ist so ein Clash of Systems.
Wunderbar. Und damit gehen wir zur letzten von den drei grössten Wirtschaftsmächten, zur EU. Was ist denn die grösste Stärke von der EU-Wirtschaft?
Die Stärke von der EU, wenn man so will, ist ihre Ausgleichheit. Also makroökonomisch gesehen steht die EU ein bisschen in der Mitte zwischen den USA und China. Es hat einen Sozialstaat, der in den meisten Ländern recht gut funktioniert. Europa hat die Finanzen eigentlich besser im Griff als die USA und China. Das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen Kontrast zu dem Bild, das man aus der Euro-Krise hat, wo man viel über Griechenland und so geredet hat. Aber wenn man es eben anschaut unter dem Strich heute, also ist Europa solider. Auf der Branchenebene, ja, gibt es in Europa einen guten Mix, würde ich mal sagen. Es gibt viele Dienstleistungsfirmen, es gibt immer noch relativ breite Industrie, es gibt Firmen, die Luxusgüter herstellen, oder französische und italienische Modelabels und so weiter, die auch weltweit sehr gross sind. Es gibt Airbus, der einer der erfolgreichsten Flugzeugbauer ist auf der Welt. Die Autoindustrie ist in Europa sehr wichtig. Also ja, es ist relativ eine ausgeglichene Wirtschaft, wenn man so will.
Wo ist die EU schwach?
Schwach ist sie eben im Wachstum und in der Dynamik. Da ist Europa wirklich ein bisschen abgehängt worden von den USA, aber auch von China. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es gerade so ein bisschen Firmen in Europa schwerfällt zu wachsen. Der Start-up-Sektor ist nicht so ausgeprägt, wie man das zum Beispiel vom Silicon Valley kennt. Es gibt nicht so viel von diesen sogenannten Einhörner, also Firmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde. Es gibt auch nicht so viele sogenannte Gazellen, also das sind einfach schnell wachsende Firmen. Und speziell in der IT ist Europa im Rückstand. Also der IT-Sektor, der ist wirklich in den USA 15 Mal grösser. Das ist erstaunlich. Ja, und auch im Bereich wie Rüstung oder so gewisse strategische Infrastruktur, zum Beispiel Satelliten, da hat Europa gewisse Defizite. Man kann solche feststellen, dass seit der Jahrtausendwende und seit der Finanzkrise viel europäisches Kapital eben nicht in Europa investiert worden ist, sondern in den USA. Das erklärt zu einem gewissen Grad auch, wieso es ein Ungleichgewicht gibt im Handel zwischen diesen beiden Blöcken. Also es erklärt, wieso dass Trump so ein bisschen hässig ist auf die EU, oder? Weil die EU mehr Güter in die USA liefert als umgekehrt. Aber im Fall von der EU und von den USA liegt es eben gar nicht mal so fest daran, dass irgendwie die EU will bescheissen oder so. Sondern es liegt einfach daran, dass die USA dynamischer ist.
Hm. Woran liegt das, dass so viel europäisches Kapital in die USA fließt? Ist es denn schwierig, in Europa zu investieren?
Also es ist nicht schwierig zu investieren, aber das grösste Problem ist eben die Fragmentierung, die es innerhalb von Europa noch gibt. Oder es ist ein Markt mit 27 Ländern, der Binnenmarkt. Dort gibt es zwar keine Zölle, also Firmen können aus einem Land die ganze Zone beliefern. Dürfen sich auch niederlassen und so weiter. Da gibt es auf dem Papier wenige Restriktionen, aber in der Praxis gibt es eben gleich wieder verschiedene Regulierungen in den Ländern, Bürokratie und so weiter. Auch Sprachen sind zu einem gewissen Grad ein Hindernis. Es gibt so eine Schätzung, die der IWF, also der Internationale Währungsfonds, letztes Jahr mal publik gemacht hat. Und die geht eben so. Also wenn man sozusagen würde den Handel quasi schätzen, wo innerhalb von Europa sollte stattfinden, dann müsste der theoretisch 40% grösser sein bei den Gütern und sogar 110% grösser bei den Dienstleistungen. Also das sind so ja, sogenannte Gravitationsmodelle, nennt man die in der Ökonomie, da müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, wie das funktioniert. Aber ja, man schätzt halt, wie gross das der Handel wirklich müsste sein. Aber er ist in der Tat und Wahrheit kleiner und das ist eben ein Hinweis darauf, dass es die vielen Handelshemmnisse immer noch gibt. Witziges Beispiel ist der Telekom-Sektor in den USA. Dort gibt es 3 grosse Telcos. Die decken den grossen Anteil vom Markt ab. In Europa gibt es über 100 verschiedene Telekom-Firmen. Es ist nicht so schlimm, wie das auf den ersten Blick tönt, oder? Der Markt ist erstaunlich kompetitiv in Europa, aber trotzdem, es zeigt ein bisschen, was das Problem ist, oder? Und ja, das Umfeld für Investments, für Risikokapital ist in Europa einfach weniger gut. Es ist mehr abhängig von Banken. Die Kapitalmärkte ist auch nicht so gut ausgebildet und das sind so die Hindernisse.
Die USA und China sind ja viel innovativer als die EU. Warum ist das so? Warum ist die EU so uninnovativ?
Also es liegt sicher nicht daran, dass irgendwie die Leute schlecht ausgebildet werden. Im Gegenteil, Bildung ist sicher gleich gut wie in den USA. Auch nicht daran, dass die Europäer irgendwie Technik nicht könnten oder so. Ein gutes Beispiel ist ja ASML, das ist der niederländische Hersteller von diesen gigantischen Chip-Maschinen. Also das ist die einzige Firma auf der Welt, die diese Maschinen überhaupt herstellen kann. Und all die Chips, die in China und in Taiwan hergestellt werden, die dann schlussendlich in diesen iPhones drin landen und so, das sind europäische Maschinen, die die Chips herstellen können. Das heisst, also in Europa gibt es schon hohe Technologie. Es gibt viele so von diesen Hidden Champions, von diesen Zuliefererbetrieben, aber oft fehlt es eben in Europa so die kritische Marktgröße für so die Plattformen, wie zum Beispiel eben so Google und Facebook und so. Es ist kein Zufall, dass die nicht in Europa sind, sondern in den USA. Weil ja, der Markt ist dort einfach grösser. Es ist einfacher zum rasch wachsen, zum rasch viele Kunden bekommen.
Danke Simon, das ist das Tableau, das du jetzt uns bereitet hast. Eine Übersicht über die drei grössten Weltwirtschaftsmächte. Das war das Tableau auch vor dem Liberation Day, vor dem 2. April, wo Donald Trump, der US-Präsident, seine neuen Zölle verkündet hat. Jetzt einfach ein kurzer Recap. Warum macht er das überhaupt, das mit diesen Zöllen?
Also man kann das ein bisschen auf zwei Arten anschauen, oder? Die eine Art ist so ein bisschen mit dem Blick auf Trump persönlich, eher als Politiker, eher seine persönlichen Motive raus. Und die andere Art, die eben so ein bisschen seltener gemacht wird, ist, dass man da so ein bisschen den Blickwinkel von den weltwirtschaftlichen Verflechtungen, weltwirtschaftlichen Zusammenhängen raus versucht zu analysieren.
Was machen wir im zweiten Schritt? Zuerst beim Trump. Was waren seine Motive gewesen für die Einführung von diesen Zöllen?
Also, da muss man ein bisschen vorausschicken, niemand hat das je genau gewusst, niemand wird es auch jemals wirklich am Ende wissen. Ich selber bin auch schon total falsch gelegen, was ich da vermutet habe, muss ich da offen zugeben. Ich habe spekuliert, dass jetzt irgendwie der Konflikt zwischen den USA und China, dass das noch monatelang so weitergeht, dann plötzlich haben sie sich wieder geeinigt. Also, niemand sieht im Trumps im Kopf rein, oder? Aber es sind natürlich verschiedene Rechtfertigungen umgeboten worden von seiner Administration und auch von ihm selber. Oder mal hat man gesagt, ja, die Zölle sind einfach so eine Verhandlungstaktik. Das andere Mal hat es geheissen, Zölle, die sagen da, um die Industrie wieder aufzubauen oder weil man Staatseinnahmen generieren. Und dann, was man auch gehört, ist, der Trump findet das einfach cool, weil er mit Zöllen kann machen, was er will und er muss da nicht die vom Kongress absegnen lassen und so weiter. Ja. Eben, es ist ein bisschen zwecklos, da die Ultima Ratio da drin zu suchen und es ist auch nicht konsistent in sich, die Massnahmen, es ist erratisch, chaotisch. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass unter dem Strich hat Trump eben gespürt, dass etwas in der US-Wirtschaft nicht okay ist. Das sind die Probleme, die wir vorher angesprochen haben.
Die Deindustrialisierung, wie du gesagt hast.
Genau, das Malaise von der Mittelklasse und so weiter.
Helfen denn die Zölle bei einer Reindustrialisierung? Was mir auch immer wieder als Argument gehört hat aus dem Umfeld von Trump.
Also Zölle, das muss man wirklich sehen, Zölle sind ein populistisches Mittel, oder? Und der Trump ist ein Populist. Und Zölle, die dienen dazu, um das Problem quasi zu bewirtschaften. Populismus besteht zu einem gewissen Grad darin, dass man einfach wirtschaftlich gesehen einfach die Schuld auf andere ablenken, von eigenen Problemen ablenken, schmerzhafte Reformen zu vermeiden, die man vielleicht selber müsste ergreifen. Zölle oder Populismus besteht vielfach auch aus Symbolpolitik und genau das sind die Zölle ein bisschen am Ende vom Tag. Und das ist auch der Grund, warum das Zölle, so sagen jetzt wirklich fast alle Ökonomen, oder, dass die alleine nicht können helfen, damit das Land seine Industrie wieder aufbauen kann. Man kann das Argument noch ein bisschen ausführen. Also die Idee, oder, dass man mit Protektionismus können die Entwicklung im eigenen Land fördern, das geht irgendwie zurück auf so eine Denkweise, die in den 60er Jahren verbreitet war. Wir hätten das für Entwicklungsländer so anwenden, das hat dann auch nicht richtig geklappt. Aber spätestens durch Globalisierung ist die Idee wirklich obsolet geworden. Zölle können eine industrielle Basis schützen, aber Zölle können nicht für sich allein eine Industriebasis neu aufbauen, oder? Da braucht es wirklich viel mehr dazu. Da braucht es eben so eine Industriepolitik, da braucht es Investitionen in Bildung, weil man will ja nicht wieder in Amerika jetzt irgendwie Sneakers herstellen also, und irgendwie Sweatshops mit T-Shirts und so, sondern man will ja Hightech-Industrie haben. Es braucht eine ganz gezielte Vorstellung, was man für Branchen will fördern und wo man will stark sein. Also sei das jetzt zum Beispiel bei den Halbleitern, oder auch im Bereich von der Pharmaprodukte, wo es vielleicht eine gewisse Abhängigkeit in der Lieferkette gibt, in den USA. Und was es eben auch braucht, ist nicht Zölle auf breiter Front, sondern eigentlich braucht es Freihandel. Aber wenn man dann will, gewisse Industrien spezifisch fördern, dann braucht es sehr gezielte Zölle. Das ist das, was der Biden ein bisschen gemacht hat. Und wo jetzt aber der Trump eigentlich wieder auf den Haufen wirft, die Agenda. Und das zeigt also ein bisschen, wieso, dass man das nicht so richtig ernst nehmen kann. Ja, was man auch noch muss sagen, oder? Also die anderen Policies, die der Trump hat, also der Krieg gegen die Unis, oder? Das ist jetzt auch nicht unbedingt bildungsfördernd, kann man sagen. Und dann sein sogenannter One Big Beautiful Bill, oder? So, wo er jetzt will, durch den Kongress bringen. Da sind Steuersenkungen drin. Das schadet eigentlich den Armen, es nützt den Reichen und es erhöht das Defizit, oder? Und das steht eigentlich total im Widerspruch zu dieser Idee von der Reindustrialisierung. Ja. Das heisst, also er kann jetzt noch so viel Zölle machen oder noch so viele so Deals, das wird nichts nützen. Aber es heisst eben nicht, dass etwas mit der Weltwirtschaft nicht würde stimmen.
Was denn die zweite Interpretation wäre vom Motiv der Zölle oder vom Trump?
Genau. Es gibt so einen Spruch zum Trump. Der Trump ist immer die falsche Lösung für das richtige Problem. Ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber ja, man muss halt schon feststellen, es ist eigentlich ungesund, oder, dass die USA so ein grosses Handelsdefizit hat gegenüber China. Es ist auch umgekehrt ungesund, dass China so einen grossen Überschuss hat gegenüber anderen Ländern. China auch gegenüber Europa. Es wäre besser, wenn es mehr Nachfrage nach dem Import von den USA gibt, oder? Und es wäre auch besser, wenn die USA weniger Produkte aus den anderen Ländern würde nachfragen. Also es wäre besser, wenn der weltweite Handel einfach ausgeglichener wäre. Und genau dort wird es dann wirklich interessant, jetzt aus meiner Sicht. Und das ist jetzt ein bisschen der Bogen zurück zu dem Thema. Man kann sich trotzdem vorstellen, dass der Trump in diesem Bereich etwas auslösen wird. Also nicht mit der Zölle selber, aber weil eben jetzt allen diesen Beteiligten bewusst wird, dass das nicht so weitergehen kann.
Weil sie aber auch entscheidend wird sein, wie die anderen auf das reagieren. Momentan sind wir noch in dieser 90-Tage-Frist. Der Trump hat seine Zölle vorderhand zum Teil einmal ausgesetzt. Was machen jetzt die anderen? Die anderen grossen Player, wie reagieren die auf den Trump? Was macht zum Beispiel China?
China hat ja ursprünglich mit scharfen Gegenmassnahmen reagiert, nationalistische Propaganda aufgefahren, diplomatische Offensiven gestartet mit anderen Ländern, um ihre Export dort anzukurbeln. Eben, sie haben auch so Konjunkturprogramme ein bisschen jetzt aufgefahren. Und so, mit dem Ergebnis, dass nachher schlussendlich der Trump sich gezwungen gesehen hat, eigentlich zum Zurückrudern. Dass es jetzt nochmal der Handelskrieg mit China nochmal eskaliert ist, ja, denkbar, aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Was bei diesen Verhandlungen rauskommt, das ist aber völlig offen. Also, es sind schon verschiedene Kulturen, die da aufeinander prallen. Die super organisierte Parteiführung in China und der chaotische Donald Trump. Und also, als Präsident von China muss man sich ja auch überlegen, also, was für eine Art von Deal kann ich jetzt mit den USA überhaupt eingehen? Ist das überhaupt ein zuverlässiger Partner oder wenn ich jetzt einen Deal mache, ist denn das in ein paar Wochen oder ein paar Monaten alles wieder anders? Ja, das ist offen.
Was hat die EU gemacht?
Die EU hat bedächtiger reagiert als China. Sie haben auch Gegenzölle eingeführt, aber mehr so im Sinne von Nadelstich, nicht auf der breiten Front. Sie haben auch das ein bisschen abhängig gemacht davon, ob es denn Verhandlungen gibt. Und sie haben ein bisschen Verzögerung eingeführt, eben zum Raumlaufen Verhandlungen. Sie haben dem Trump auch ein Angebot gemacht, oder dass man könnte ja noch ein umfassendes Freihandelsabkommen eingehen. Wie man jetzt letzte Woche gesehen hat, ist das auch nicht so ganz erfolgreich gewesen. Der Trump ist ungeduldig geworden, hat wieder der EU gedroht, dass er jetzt wieder Zölle um 50% würde aufentun. Ja, auch da prallen irgendwie Kulturen aufeinander. Also die sehr professionelle und grosse EU-Handelsdiplomatie, oder, wo alles super und gründlich will machen, und der Trump, der da auf persönliche Interaktionen und Ad-hoc-Entscheiden aus ist und so. Ja. Inwiefern sich die werden so auf einen Deal einigen können und was denn der beinhaltet, no idea.
Ist alles noch völlig offen, auch wie viel Zölle am Schluss wirklich gelten. Kann man trotzdem schon ein bisschen abschätzen, was das für die Weltwirtschaft könnte bedeuten, was momentan passiert?
Also wenn es dabei bleibt, dass der Trump gewisse Zölle beibehaltet in einem moderaten Umfang, dann würde das einfach das Wachstum von der Weltwirtschaft weiter bremsen. Es wäre ein negativer Schock für die Produktivität. Es würde wahrscheinlich den USA selber am meisten schaden am Ende. An den Ungleichgewichten, die es in diesem globalen Handel gibt, wird das nicht so viel ändern. Viel wichtiger für mich ist dann die Frage, ob eben die drei grossen Wirtschaftsräume, also die USA, China und Europa, im Angesicht von dieser Krise ihre Wirtschaftspolitik im Inneren ein bisschen verändert. Also, was würde das heissen? Die Frage ist in den USA, ob sie irgendwann doch mal bereit sind, ihren Haushalt wieder ins Lot zu bringen, ob sie sich wieder aufraffen können, eine echte Industriepolitik zu machen, ob sie Massnahmen ergreifen können, die die Ungleichheit im Land reduziert. Das ist ein bisschen die grosse Frage für die USA. Für China ist die grosse Frage, ob sie jetzt wegen diesen Zöllen und wegen dem ganzen Hin und Her beschliessen, ein bisschen ihre Reformen zu beschleunigen. Also weiter die Wirtschaft liberalisieren, den Einfluss vom Staat zurückfahren, Subventionen an die Firmen runterfahren, das Land weiter öffnen für Kapital aus dem Ausland, den Sozialstaat ausbauen. Oder das sind alles so Massnahmen, die würden helfen, eigentlich die Dysbalance, die in China es gibt, abzumindern. Und schlussendlich in Europa. Europa steht jetzt auch unter grossem Druck. Und zwar ja, gerade von zwei Seiten eigentlich, von USA und von China. Ob Europa jetzt den Moment nutzt, um die Defizite auch zu beheben, die es da gibt, nämlich die Binnenmarktintegration voranzutreiben, Kapitalmarkt stärker zu vereinheitlichen und so ein bisschen wirklich auf geostrategische Ebene auch ihre Autonomie vorantreiben eigentlich.
Wie gross ist denn die Chance, dass die Veränderungen im Inneren wirklich auch stattfinden, in diesen drei Räumen?
Also unter dem Trump ist das natürlich in den USA ausgeschlossen, die nächsten vier Jahre. Weil seine Politik wirklich ideologisch eigentlich total das Gegenteil ist von dem. Nachher ja, ist es auch wieder offen. Es gibt viele Leute, die sagen, dass der Protektionismus etwas ist, wo den USA wahrscheinlich länger erhalten bleibt, weil auch der Biden bereits ein bisschen auf Protektionismus eingeschwenkt ist. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, das ist da ein echter Teufelskreis, wo könnte eintreten, oder? Also es gibt so ein bisschen das Malaise, wo der Protektionismus jetzt befeuert hat, oder? Und dann noch mehr Protektionismus führt eigentlich zu noch mehr Malaise und das führt wieder zu noch mehr Protektionismus. Das weiss man nicht. Vieles hängt am Ende vom Tag auch davon ab, ob die USA irgendwo mal schaffen, wieder so die krasse Gegnerschaft zwischen den zwei grossen Parteien zu überwinden. Das zeichnet sich jetzt für mich nicht gerade am Horizont ab, aber wer weiss, es hat schon viele Wendungen gegeben im amerikanischen System, auch in den letzten Jahren. Dann in China glaube ich, dass die Sachzwänge eigentlich an sich schon recht gross sind. Also man kann das Modell nicht gerade vom einen Tag auf den anderen umstellen, ohne dass das kollabiert. Das ist ein Supertanker. Aber ich glaube, dieser Partei ist schon zuzutrauen, dass sie jetzt die Reformen ja, schrittweise eigentlich machen, vielleicht auch ein bisschen beschleunigen. Das ist aber ein Prozess, der ja, Jahre bis Jahrzehnte geht, bis dann China wirklich so eine moderne und westliche und ausbalancierte Wirtschaft kann sein. Und schließlich Europa, eben, das ist ein wichtiger Moment, glaube ich, für den Kontinent. Ein Moment von der Entscheidung. Wenn man mit Leuten redet, die in Brüssel sind, in den Thinktanks hocken oder auch in der Verwaltung dort, in der Kommission, also die wissen natürlich alle haargenau, was man müsste machen. Die Konzepte liegen auch schon seit Jahren parat. Es hängt allerdings eben von den nationalen Ländern nachher ab, von Berlin, von Paris. Der Macron ist ja jemand, also der französische Präsident, ist jemand, der über Europa immer ein schönes Wort verliert. Bei den Daten ist es manchmal nicht so ganz klar, wie fest er bereit ist zu dem. In Deutschland gibt es jetzt einen neuen Bundeskanzler, den Friedrich Merz. Der ist sicher deutlich Europa zugeneigter als der Olaf Scholz. Er ist offensiver unterwegs. Aber ob er es wirklich ernst meint, das muss er auch noch zeigen. Dass jetzt Deutschland sich mal von der Schuldenbremse ein Stück weit befreit hat, ist sicher ein gutes Zeichen. Und ja, man muss wirklich sagen, also je mehr das Europa unter Druck gesetzt wird, auch von Donald Trump, desto größer sind die Chancen, dass sich die europäischen Länder da durchringen können.
Das ist eine wichtige Frage, sie kommt vielleicht ein bisschen spät. Was hat denn das alles mit uns, mit der Schweiz zu tun?
Die Schweiz ist ein offenes Land. Es ist eine Exportnation, sehr stark verflochten. Unsere Konjunktur hängt wirklich sehr stark von der Weltkonjunktur ab. Wenn es weltweit eben die Wirtschaft schwächelt, dann zieht das auch uns runter, auch unsere Firmen. Die Schweiz ist auch nicht ein globaler Powerplayer, oder? Sondern die Schweiz ist ein Land, das auf eine internationale Ordnung setzt, wo eben regelbasiert ist, wo die kleinen Länder genauso viele Chancen und Rechte haben wie die grossen Länder, also nicht auf eine machtbasierte Ordnung. Ja, und wenn jetzt natürlich das erodiert, dann ist das schon schlecht für die Schweiz. Also wir haben eigentlich schon ein Interesse, dass das System erhalten bleibt, dass es nicht total auseinandergeht.
Für wer soll man also fahren?
Das ist eine interessante Frage. Und ich bin eigentlich froh, dass du die stellst, weil ich glaube, es ist ja ein guter Abschluss für den Podcast. Also eigentlich müsste man ja gegen den Trump sein, weil eben der Freihandel und die internationale Kooperation, oder die sind wirklich für die Welt sehr wichtig, für den Wohlstand, aber auch für Themen wie den Klimaschutz. Aber man kann sich ja auch den Trump so ein bisschen als eine Figur vorstellen, die man gar nicht unbedingt persönlich so gut finden muss, aber wo irgendwo durch so eine Art historische Funktion erfüllt. Also, wenn man es jetzt religiös formulieren würde, könnte man sagen, man kann ihn so eine Art als ein Werkzeug von Gott denken, das auf der Welt gewisse Veränderungen auslöst, oder? Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, man weiss, was wie gemeint ist, oder? Und man kann irgendwie schon darauf hoffen, dass er also so mit seiner zerstörerischen Art auf eine Art wie China kann knacken und Europa vereinen. Das ist jetzt so ein bisschen über drei Ecken gedacht, aber ja, wer weiss. Also vielleicht diskreditiert sogar der Trump am Ende den Populismus total und es gibt in Amerika wieder einen Schwenk in die andere Richtung. All das ist natürlich eine Spekulation. Aber wenn ich mir das so überlege, wie die langfristige Entwicklung, gerade in den Ländern, in China, in Europa, vielleicht sogar in den USA, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn das Drama jetzt noch ein bisschen weitergeht, wenn man sich da noch eine ganze Reihe, eine ganze Weile lang nicht so kann einigen, wenn es hin und her geht, weil, also je länger das dauert, desto mehr wird es einfach klar, dass in der Politik, in Brüssel und in Peking etwas muss passieren.
Danke, Simon.
Gern geschehen.
Simon Schmid hat zu jedem von diesen Wirtschaftsräumen einen langen und sehr interessanten Text geschrieben. Es sind drei Teile über die EU, über China und die USA. Wir dürfen diese drei sehr gerne verlinken. Das war es. Unser Apropos zur Weltwirtschaft. Die Folge von Apropos hat Laura Bachmann produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.